SPD und Bündnis 90 die Grünen haben eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema die Bundestagswahl effektiv vor ausländischer Einflussnahme schützen. Ich kann die Aussprache eröffnen und erteile als erste Rednerin der Kollegin Sonja Eichwede für die SPD-Fraktion das Wort.
Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion. Wahlen sind das höchste Gut unserer Demokratie. Sie sind eine Feierstunde der Demokratie. Sie sind der Tag, ob im Bund, im Land oder Kommunen oder bei Europa, wo die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ihre Stimme abgeben und die politische Zukunft mitbestimmen können. Demokratie ist mehr als eine parlamentarische Regierungsform. Sie ist eine Weltanschauung. Sie wurzelt in der Auffassung von der Würde, dem Wert und den unveräußerlichen Rechten eines jeden einzelnen Menschen. Eine echte Demokratie muss diese unveräußerlichen Rechte und den Wert eines jeden einzelnen Menschen achten, im staatlichen, im wirtschaftlichen und im kulturellen Leben. Diese Worte mit der Würdigung der Demokratie stammen von Bundeskanzler Konrad Adenauer. Sie machen deutlich, was Demokratie bedeutet, dass die Werte, die unveräußerlichen Rechte eines jeden Menschen geachtet werden müssen. Daran müssen wir als Demokraten uns messen bei jeder Entscheidung, die wir hier im Bundestag treffen. Und ich würde behaupten, dass einige Kollegen, insbesondere die der CDU-CSU-Fraktion, am gestrigen Tage den Worten des ehemaligen Bundeskanzlers Adenauer hier nicht gerecht geworden sind. Demokratie und demokratische Wahlen fußen eben nicht darauf, wer am lautesten schreit, wer menschenfeindliche Stimmung verbreitet oder wer die meisten Klicks, die meisten Bots, die meisten Trolle hat, wer das meiste Geld hat. Sie fußen auf dem Rechtsstaat, auf den freien, gleichen, geheimen, allgemeinen Wahlen. Sie fußen auf einer ehrlichen Auseinandersetzung mit Problemen und der Lösungssuche auf dem Boden des Grundgesetzes. Sie fußen darauf, dass jeder Wähler weiß, dass auch wir als Gesetzgeber an Recht gebunden sind und zugleich das Wissen in unserer Geschichte, aber auch, dass Stimmungsmache und Populismus Gift für die Demokratie sind. Denn wenn man Scheinlösungen anfängt zu suggerieren, die man aber überhaupt nicht anbieten kann, dann ist die Demokratie in Gefahr, denn dann treffen Demokraten keine demokratischen Entscheidungen mehr. Denn Demokratie muss Lösungen anbieten, sie muss effektiv Maßnahmen auch durchsetzen können, und sie darf der Bevölkerung keine Sicherheit vorgaukeln, wie es gestern mit dem Antrag der Union geschehen ist. Bei der gestrigen Abstimmung hat der Vorsitzende Friedrich Merz mit der Unionsfraktion zusammen mit Rechtsextremisten der AfD mit einer Partei abgestimmt, die hier immer wieder gegen die Würde des Menschen Reden vorbringt. Das ist ein absoluter Dammbruch gewesen. Eben weil vorgegaukelt würde, dass es hier eine Lösung geben würde durch Grenzschließungen, die nicht möglich sind. Dabei sagte sogar Josef Strauß, du sollst den Menschen nicht nach dem Mund reden. Und dass ich als Sozialdemokratin hier Franz Josef Strauß zitiere, muss schon zeigen, auf welchen Abwägungen die CDU von Merz ist. Eine CDU, die nicht mehr zu Europa steht. Eine CDU, die die Mitte der politischen Landschaft unseres Landes verlassen hat, was auch die eindeutige Kritik der Bundeskanzlerin Angela Merkel an Friedrich Merz zeigt. Und, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, dieser Tabubruch passiert in einer Zeit, die äußerst sensibel ist für unsere Demokratie. Vor Wahlen, die wichtig sind für die Integrität eben der Demokratie unseres Landes, wo wir wissen, dass wir ausländische Einflussnahme auf unsere Demokratie haben, wo wir Fake News haben, wo wir Lügen haben, wo wir Propaganda haben, wo wir wissen, dass in sozialen Netzwerken nicht mehr ordentliche Faktenchecks durchgeführt werden, in Europa ja durch den DSA, den wir ja haben, aber wo immer wieder versucht wird, mit der AfD als Sprachrohr von Putin zugleich gemeinsam mit Veranstaltungen des Tech-Milliardärs Elon Musk rechtsradikale Verbrechen der NS-Zeit verharmlost werden, Hitler verharmlost wird und ganz, ganz klar diese Partei gegen die Interessen unseres Landes agiert, während sie immer wieder die deutsche Fahne und unsere Farben hochhalten. Das ist beschämend, das ist nicht gut für unsere Demokratie, nicht gut für freie, gleiche Wahlen, für die wir kämpfen in der Auseinandersetzung vor Ort mit den Menschen im Dialog. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Eichwiede. Nächste Rednerin ist die Kollegin Mechthilde Wittmann, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, Herr Kollege Hart, ich kann meine Kollegen persönlich begrüßen. Aber liebe Frau Eichwede, lassen Sie mich aus Bayern Ihnen zunächst einmal ein bisschen nachhelfen. Der Mann hieß nicht Josef Strauß, der hieß Franz Josef Strauß. Ein großartiger Politiker, und er hat auch nicht gesagt, auf den Mund schauen, sondern er hat gut bayerisch gesagt, man soll den Leuten aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. So. Franz Josef Strauß war der Mann, der in dieser Bundesrepublik so viel Gutes getan hat, wie Sie alle in den nächsten 100 Jahren nicht hinbringen werden. Ich denke da an die Wirtschaftspolitik, an die Verteidigungspolitik, der Finanzminister mit der Null. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich an Ihrer Stelle würde mich mal ganz zurückhalten. Das Format werden Sie in Ihrem Leben nicht erreichen. So, meine Damen und Herren, Internet und soziale Medien haben ohne jeden Zweifel den Medienkonsum unserer Menschen massiv verändert. Es gibt werthaltigen Content im Netz und es gibt jede Menge Content, der auch nur Verhetzungspotenzial im Auge hat. Gutes Beispiel auch ein junger Kollege aus den Reihen der Grünen, der dies regelmäßig tut und damit versucht, eine Wahlbeeinflussung vorzunehmen. Aber lassen Sie uns doch darüber reden, wie dieses einfallstorfreie soziale Medien offen ist, auch für eine Kommunikation, die dann immer wieder versucht, liberale Demokratien zu Fall zu bringen. Wir hatten vor den letzten Bundeslandtags- und auch Europawahlen immer wieder Berichte über ausländische Dienste, die mit teils großem technischen Aufwand das Netz fluten, um falsche Informationen zu säen und Hass zu verbreiten. Und hierüber hat vor allem das Bundesamt für Verfassungsschutz im Innenausschuss ja mehrfach und ausführlich berichtet. Und neben ausländischen Medien, ausländischen Regierungen, die in immer heftigerer Art und Weise versuchen, demokratische Wahlen auch bei uns hier zu beeinflussen, ist es für mich jedenfalls besonders unerträglich, wenn superreiche Milliardäre über den Kauf dieser Medien und die entsprechende Beeinflussung die Mehrheiten in nahezu jedem demokratischen Land einseitig verändern können. Auf besonders widerliche Art und Weise sehen wir dies Zusammenkommen bei den Putin-Freunden der AfD, die zeitgleich ihrem neuen Mentor Elon Musk huldigen. Und um gerade so eine Politik in Deutschland nicht mehr ertragen zu müssen, brauchen wir Demokraten, die gemeinsam und auch im Netz anständig miteinander umgehen und hier eine klare Mehrheit für die Demokratie schaffen. Wenn der Staat diese Gefahren erkannt hat, erfordert eine sachgerechte Politik auch entschlossenes Handeln. Und ich darf hier verweisen auf den Internetauftritt des Bundesinnenministeriums, der dort über Desinformationen bei der Bundestagswahl aufklärt, wie ich finde, eine ganz hervorragende Aktion. Da darf ich die Ministerin ausdrücklich dafür loben. Sie hat auch eine zentrale Stellung zur Erkennung von ausländischen Informationsmanipulationen eingerichtet, in dieser Zeit leider unumgänglich, und wir unterstützen diese Maßnahme. Aber was Sie dann gegen die Verbreitung von Falschinformationen bei den Plattformen konkret unternehmen oder wenigstens unternehmen wollen, das bleibt leider im Dunkeln. Die Folge, die uns wirklich weiterhelfen würde, ist von Ihnen bedauerlicherweise bisher nicht ergriffen worden. Das bewusste Verbreiten von Unwahrheiten kann nicht legitim sein. Das gilt übrigens auch für den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die Meinungsfreiheit schützt nur das Innehaben und das Entäußern einer Meinung. Das Verbreiten von falschen Fakten ist aber keine Meinung im grundrechtlichen Sinne unseres Grundgesetzes. Ich zitiere Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. Und Meinungen sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts durch das Element der Stellungnahme oder des Dafürhaltens oder der Beurteilung geprägt, aber eben nicht durch die falsche Aussage, die damit in die Welt gegeben wird. Und in diesem Sinne ist das Verbreiten falscher Fakten eben keine Meinung, sondern es ist das bewusste Irreführen, und das im Netz natürlich noch einen ganz anderen Lauf nimmt, eine ganz andere Verbreitung hat und damit im Sinne dessen, dass damit auch Verleumdungen beispielsweise und Verunglimpfungen verbunden sind, eigentlich im strafrechtlichen Sinne noch einmal schärfer nachgehakt werden müsste. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es sollte auch viel strenger reglementiert werden, was an dieser Faktenverbreitung zulässig ist und was nicht. Ich meine, hier hinken wir deutlich hinterher. Derzeit gibt es eine vermeintliche Freiheit für jeden, alles im Netz einstellen zu dürfen, es meist auch nicht wieder löschen zu müssen oder gelöscht zu werden und dafür in keiner Weise belangt zu werden, weil die Nachverfolgungen so selten möglich sind. Und wieder landen wir bei einem Thema, das uns am Herzen liegt, nämlich das, was im Netz verbreitet wird, auch immer nachverfolgbar sein muss zu einer tatsächlichen Quelle. Und das wird eine der größten Aufgaben, die wir in der kommenden Bundesregierung angehen müssen. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Frau Kollegin Wittmann. Nächster Redner ist der Kollege Tobias Bibacher, Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich meiner Vorrednerin in einem Punkt anschließen. Die digitalen Debattenräume haben natürlich an Bedeutung immens zugenommen. Die großen Plattformen sind vor Wahlen, aber auch sonst im Alltag immer mehr der Raum, in der Politik, in der Meinungs- und Willensbildung stattfindet. Und ich finde es gut und richtig, dann zu sagen, sie sind eigentlich kritische Infrastruktur für unsere Demokratie, für die Meinungs- und Willensbildung in dieser Demokratie. Ich bin aber trotzdem ein bisschen alarmiert, wenn Sie jetzt hier in der Debatte wieder aufbringen, dass Sie unbedingt alles nachverfolgen wollen, ich aber eine Unterstützung zu anlassbezogenen Instrumenten, wie zum Beispiel der Login-Falle, die ja genau das, was Sie gerade beschrieben haben, also eine Äußerung, die Hasskriminalität ist, die Terrorverherrlichung ist, die sich im klar strafrechtlich relevanten Bereich befindet und wo dann die Gerichte entschieden haben, dass es klar im strafrechtlich relevanten Bereich sich befindet hat, dann eine Dokumentation, zum Beispiel der IP-Adresse, die sich wiederholt in diesen Account einloggt, vornehmen kann und so eine Rückverfolgung stattfinden kann. Aber das sind Mittel, die sind rechtlich robust, die würden funktionieren. Und da höre ich aber nie eine Unterstützung von der Unionsfraktion. Und das erinnert mich so ein bisschen an die letzten Wochen und die Debatten der letzten Tage, dass Sie was reinwerfen und sagen, das muss es sein, alles andere geht nicht, aber eine Debatte mit den demokratischen Fraktionen, mit der demokratischen Mitte, eine Diskussion darüber am Ende des Tages tatsächlich scheuen. Und wenn Sie sagen, Sie haben da was für die nächste Legislatur vor, dann hoffe ich inbrünstig, dass es Debatten, ein Verhandeln, ein Sichstellen der demokratischen Mitte ist, wie es oft funktioniert hat und wie es in Zukunft immer funktionieren sollte. Ich will aber noch mal kurz zu den kritischen Infrastrukturen im digitalen Raum kommen, weil ich glaube schon, wir sind uns einig, dass es da natürlich Regeln geben muss, aber Regeln vor allem für die Plattformbetreibenden. Wenn ich sage kritische Infrastruktur, dann denken wir vielleicht auch irgendwie an ein Wasserwerk oder Ähnliches. Und bei einem Wasserwerkbetreiber, der vielleicht auch in privater Hand ist, würden wir ja auch nicht sagen, du, wie du das sauber hältst, wie du dafür sorgst, dass das Wasser am Ende sauber rauskommt, das wollen wir nicht wissen, das interessiert uns nicht. Wir melden uns nur, wenn, keine Ahnung, der Wasserhahn brennt oder sowas. Und dann wollen wir mal von dir wissen, dass du sammelst und dass du uns zeigst, was du eigentlich verändert hast. Und dann gucken wir mal in ein paar Monaten, ob das wirklich nur vielleicht ein Verstoß war gegen die Regeln, die wir uns gegeben haben. Nein, wir sagen ganz klar, es gibt bestimmte klare Regeln, an die muss sich jeder halten, der kritische Infrastruktur betreibt. Und mit dem Digital Services Act ist die Europäische Union einen entscheidenden Schritt in diese Richtung gegangen. Sie hat gesagt, ihr könnt nicht einfach irgendwelche Leute sperren, ihr könnt nicht einfach irgendwie Shadowbans verhängen, also an der einen Stelle sagen, das wird jetzt nicht mehr ausgespielt. Ihr müsst eine Transparenz darüber herstellen. Ihr müsst die Nutzenden, die betroffen sind von sowas, natürlich informieren. Und das ist auch ein richtiger Schritt. Aber Sie haben das ja angesprochen. Die große Frage, gerade vor Wahlen, ist die Frage der Manipulation des Ausspielens. Und da gibt es natürlich zwei große Hebel. Der eine ist, im Algorithmus zu sagen, das wird ausgespielt und das andere nicht. Nehmen wir ein hypothetisches Beispiel. Ich twittere zu gestern, die Brandmauer ist gefallen. Ein Kollege, Till Steffen, twittert, es wurde eine Grenze überschritten. So, und nun hat die Plattform, auf der wir das machen, entschieden, Brandmauer wird nicht mehr ausgespielt, der andere Tweet aber schon. Dann ist das unfair. Dann ist das ein unfairer Algorithmus. Jetzt sind wir uns in der Sache vielleicht sehr einig gewesen, deswegen nicht so schlimm gewesen. Aber wenn es dann darum geht, ob nur noch die Bilder und die Argumentationen der jubelnden Rechtsextremen zu sehen sind und zum Beispiel die Perspektiven derer, die sich ernsthaft Sorgen machen, ob sie beim nächsten Rechtsruck dann nicht mehr zu diesem Land gehören, dann haben wir in der Demokratie natürlich ein Problem. Und dieses unfaire Ausspielen, sozusagen eine willkürliche Entscheidung, was bevorzugt wird oder nicht, das kann natürlich gekauft werden, wie wir es jüngst gesehen haben durch Elon Musk, der dann seine Leute angewiesen hat. Nein, wenn Biden was twittert, dann darf das nicht erfolgreicher sein als mein Tweet. Deswegen bitte zeigt den Leuten vor allem, was ich twittere. Aber es kann natürlich auch von außen manipuliert werden. Das haben Sie gesagt. Es gibt die Doppelgängerkampagne, also auf inhaltlicher Ebene fingierte Lügengeschichten, die irgendwie echt aussehen, die irgendwelche Nachrichtenseiten nachbauen. Aber es gibt natürlich auch das Eingreifen in die Verteilung mit Fake-Accounts. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir uns auch echt noch mal zusammenschließen als demokratische Fraktionen in Europa und eine klare Ansage machen, dass es eben nicht klar geht, dass zum Beispiel auf Twitter vermutlich noch 20% Fake-Accounts unterwegs sind, die da die Meinungsbildung extrem verzerren, indem sie hier eingreifen, meistens zugunsten Russlands und deren Freunde und unseren Feinden der Demokratie.
Wir sind bei der Aktuellen Stunde mit 5 Minuten Zeitbegrenzung. Da bitte ich Sie, sich alle zu halten. Das muss ich sonst leider durch einen Eingriff verhindern, dass die Zeit überzogen wird. Konstantin Kuhle, FDP-Fraktion, ist der Nächste.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir befinden uns gut 3 Wochen vor einer Bundestagswahl. Und es ist gut, dass wir anlässlich dieser Wahl über mögliche Beeinflussung der Willensbildung im Vorfeld der Wahl sprechen. Das können wir aber gar nicht tun, ohne auch über die Funktion der Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft zu sprechen. Und die Meinungsfreiheit ist gerade für den politischen Willensbildungsprozess essentiell. Und mir ist noch mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Meinungsfreiheit kein bequemes Grundrecht ist, dass die Meinungsfreiheit nicht nur gut tun soll, sondern dass die Meinungsfreiheit auch wehtun kann. Und deswegen nennt das Bundesverfassungsgericht das, was gerade stattfindet in unserer Gesellschaft im Vorfeld einer Wahl, auch Meinungskampf, weil es um den Kampf unterschiedlicher Meinungen geht und weil der gerade vor einer Wahl ohne Zensur, ohne Beeinflussung und ohne illegitime Einflussnahme aus dem Ausland stattfinden soll. Und nicht alles, was robust zur Sache geht im Wahlkampf, ist gleich ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit oder gegen die Grundrechte. Das müssen wir auch beachten, wenn wir darüber sprechen. Meine Damen und Herren, mir wird im Zusammenhang mit dem Thema Wahlbeeinflussung gerade ein bisschen viel in Deutschland über Elon Musk gesprochen. Elon Musk ist ein ziemlich unappetitlicher Typ. Er macht komische Dinge, aber er ist nach meiner Auffassung in erster Linie ein Fall fürs Kartellrecht. Er ist ein Fall für die Medienregulierung und er muss sich auch endlich an europäische Regeln halten. Aber es macht doch einen Unterschied. Es macht doch einen Unterschied, ob die tatsächliche oder die vermeintliche Beeinflussung der öffentlichen Meinung aus einem Land kommt, in dem es selber Meinungsfreiheit gibt, oder ob sie aus einem Land kommt, in dem es eben keine Meinungsfreiheit gibt. Und wenn Sie sich mit einem Schild vor den Kreml stellen und draufschreiben, Putin ist ein Idiot, dann passiert mit Ihnen was ganz anderes, als wenn Sie sich vor das Weiße Haus stellen und draufschreiben, Trump ist ein Idiot. Und deswegen müssen wir bei dieser Gleichsetzung aufpassen und hier ganz deutlich aussprechen, dass der zentrale Akteur bei der Beeinflussung von Willensbildungsprozessen in Deutschland Russland ist. Durch finanzielle Unterstützung für extremistische Parteien, durch Cyberangriffe, durch Sabotage und auch durch Desinformation. Und ja, diese Desinformation wird, das hat der Kollege eben gesagt, auch verbreitet über Plattformen, bei denen jetzt gerade Instrumente der Moderation zurückgefahren werden zugunsten von Desinformation, um Donald Trump zu gefallen. Das ist ein Problem, aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass der Verursacher und dass die Quelle dieser Beeinflussung eben die russische Regierung ist. Und ich habe das hier an dieser Stelle schon gesagt, ich will es aber noch mal wiederholen. Wir können über die verschiedenen Instrumente im Bereich der Bekämpfung von Wahlbeeinflussungen sprechen. Es sind in Deutschland viel zu viele Behörden zuständig. Wir wissen gar nicht, wie viele hybride Angriffe es gibt. Wir sind viel zurückhaltend, wenn es um Gegenmaßnahmen geht. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, warum Wahlbeeinflussung eigentlich ausgerechnet so sehr in Deutschland stattfindet. Sie findet durch Russland deswegen so sehr in Deutschland statt, weil Deutschland der größte Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, weil wir im Verhältnis zu den anderen doch relativ viel für die Ukraine tun. Und der wichtigste Grund, warum die Wahlbeeinflussung in Deutschland so stark stattfindet durch Russland, ist, weil sie in Deutschland funktioniert, weil wir keine ausreichende gesellschaftliche Resilienz gegen die Narrative des Kreml haben. Wenn Wladimir Putin sich heute hinstellt und in einem Interview sagt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, ich will doch nur die 4 Oblaste in der Ukraine, die ich teilweise besetzt habe, dann glauben ihm das AfD, BSW, ein signifikanter Teil der deutschen Bevölkerung und wenn sie Pech haben, auch noch ein Teil der niedersächsischen SPD. Und wenn sie diese Sachen öffentlich sagen, im Baltikum, in Polen, in Tschechien, in Skandinavien, dann glaubt das nicht mal ein Bruchteil der Bevölkerung. Und deswegen muss unsere gesellschaftliche Resilienz gegen Desinformation, gegen die Unterwanderung durch autokratische Staaten besser werden. Und wir müssen darüber sprechen, warum das eigentlich in Deutschland nicht hinhaut. Und ich habe einen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass das damit zusammenhängt, dass die Behörden, die das bei uns machen, oftmals selber weisungsgebunden sind. Sei es das Bundesamt für Verfassungsschutz, das eigentlich ganz andere Aufgaben hat. Sei es das Bundespresseamt, sei es das Auswärtige Amt, das dann mal die Doppelgänger-Kampagne veröffentlicht und aufdeckt. Es sind zu viele Institutionen dafür verantwortlich, aber es gibt keinen gesellschaftlichen Akteur, der unabhängig die Bevölkerung informiert, sondern diese Akteure stehen im Verdacht, für den Staat zu arbeiten und sind deswegen nicht glaubwürdig, wenn es darum geht, zu warnen vor der russischen Beeinflussung und Unterwanderung unserer Willensbildungsprozesse. Deswegen brauchen wir eine gesellschaftliche Debatte, brauchen stärkere Institutionen gegen diese Unterwanderung und brauchen mehr Unabhängigkeit und eine breite Brust, wenn es darum geht, dass Putin unsere demokratischen Prozesse unterwandert. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle. Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Braun, AfD-Fraktion.
Guten Abend, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Als Elon Musk die AfD lobte, wurde das als ausländische Wahlbeeinflussung gewertet, unter anderem vom Spiegel. Aber wenn Gates und Soros hier linke NGOs und Medien finanzieren, unter anderem den Spiegel, dann soll uns das freuen. Gates und Soros heißen selbstlose Philanthropen. Musk hingegen ein Milliardär, dessen Gespräch mit Alice Weidel von 150 EU-Beamten überwacht wurde. Wenn Milliardäre grün-links sind, sind sie gut. Wenn sie es nicht sind, werden sie als ausländische Agenten eingestuft, wie Oppositionelle in Putins Reich auch. Wähler werden immer beeinflusst. Und die größte Beeinflussung hierzulande resultiert aus jährlich 9 Milliarden Euro an Zwangsgebühren. 10 grünstichige Chefs vom Dienst der Tagesschau entscheiden, was dem ganzen Land täglich um 20 Uhr als vermeintlich neutrale Nachrichten serviert wird. Wer Wahlen wegen angeblicher Beeinflussung des Wählers annulliert, der ist ein Feind der freiheitlichen Demokratie. Die freie Entscheidung des Wählers muss jeder Demokrat akzeptieren, sonst ist er kein Demokrat. Beispiel Rumänien. Bei der Präsidentschaftswahl gewann überraschend der parteilose Georgescu den ersten Wahlgang. In den Umfragen zum zweiten Wahlgang lag er vorne, unterstützt von christlich-konservativen und EU-kritischen Kräften. Da wurde der zweite Wahlgang einfach abgeblasen und der erste für ungültig erklärt. Warum? Weil Georgescus Wahlkampf in den sozialen Medien aus Russland unterstützt worden sei. Das ist ein so durchsichtiger wie abgefeimter Versuch der Globalisten, ein ihnen nicht genehmes Ergebnis zu verhindern. Bei dieser Wahl kam es zu keinen Unregelmäßigkeiten. Niemand hat das Recht, die klare Entscheidung des Wählers anzuzweifeln. Das ist der Kern der Volksherrschaft, der Demokratie. Beispiel Bayern. Bayern, der Inlandsgeheimdienst, nimmt eine russische Desinformationskampagne zum Anlass, etliche Medien zu verunglimpfen. Tichys Einblick, Junge Freiheit, Alexander Wallasch, Freie Welt, auch Fokus und Münchner Merkur. Und zwar, weil diese Medien von russischen Fake-Accounts verbreitet worden seien. Sogar die Jerusalem-Post ist aufgeführt im Verfassungsschutzbericht. Im zunehmend autoritär regierten Bayern bekommt man nicht nur Hausdurchsuchungen, wenn man einen unfähigen Wirtschaftsminister als Schwachkopf bezeichnet. Man landet auch noch im Bericht des Verfassungsschutzes, wenn man unabhängige Berichterstattung betreibt. Schämen Sie sich im CSU-Land. Der sogenannte Verfassungsschutz versteht sich zunehmend als Regierungsschutz. Man glaubt dort offenbar, dass Opposition eine Straftat sei und verfolgt werden müsse. Politiker der Altparteien verdienen sogar Geld damit, FDP insbesondere, dass sie unbescholtene Bürger verklagen und mundtot machen. Das ist ein Angriff auf die Grundfeste unserer Freiheit und unserer Rechtssicherheit. Keine Demokratie ohne freie Opposition. Der Kreml finanziert und verbreitet offenbar gefälschte Webseiten. Etliche mit dieser Kampagne zusammenhängende Konten sind bereits gesperrt, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Das ist in Ordnung. Welche Ausmaße hatte diese Desinformationskampagne? Für die Werbung hat Russland nur 100.000 US-Dollar ausgegeben. Das soll reichen, um Wahlen zu beeinflussen. Es zeigt vor allem, wo Putins Prioritäten tatsächlich liegen. Und das ist ganz woanders, als Grün-Linke gemeinhin glauben. Denn mehr als 80 Millionen Euro, also fast das Tausendfache, haben die Russen ausgegeben für Klimapropaganda. Die Welt deckte auf, dass der Kreml 82 Millionen Euro in europäische Klimaschutzverbände und NGOs gesteckt hat. Zum Teil kommt dieses Geld direkt von staatlichen russischen Energiekonzernen über den deutschen Ausstieg aus der Kernkraft. Freute sich ausgerechnet Gazprom, Lukoil und so weiter. Natürlich, denn er machte Deutschland noch abhängiger von russischem Gas. Auch NATO-Generalsekretär Rasmussen, Hillary Clinton, sie alle warnten davor, dass Klimaschützer aus Russland unterstützt würden, um den Westen abhängig zu machen. Niemand in Deutschland hat Putin so sehr in die Hände gespielt wie die irren Klimaschützer. Niemand hat Putin einen so großen Gefallen getan wie Merkel, Habeck, Baerbock und alle anderen, die die dümmste Energiepolitik der Welt zu verantworten haben. Die AfD will Deutschland energiepolitisch wieder autark machen. Klimaschützer und grüne Kernkraftgegner hingegen sind nichts weiter als nützliche Idioten Russlands. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Daniel Baldi, SPD-Fraktion.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau, oh Gott, ja, es ist für uns alle die siebte Stunde. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Briefwahl wird grundsätzlich gefälscht, Stimmzettel mit einem Loch sind immer ungültig. And in Springfield, they are eating the cats. Die Wahrheit ist aber, die Briefwahl ist sicher und geheim. Stimmzettel mit einem Loch sind eben nicht ungültig, sondern sie helfen sehbehinderten Menschen, ihren Stimmzettel unter Einhaltung des Wahlgeheimnisses auszufüllen. Und in Springfield werden auch keine Katzen oder Hunde gegessen. Und auch wenn alle drei Behauptungen falsch sind und irgendwie auch ein bisschen bescheuert klingen, haben sie alle drei doch das gleiche Ziel, nämlich Wahlergebnisse mit Falschaussagen zu beeinflussen oder das Ergebnis von vornherein zu diskreditieren und Wahlen so schon vor dem Wahltag, dem Wahlakt selbst zu delegitimieren, um danach das Ergebnis angreifen zu können. Und auch in Deutschland werden Wahlen in Misskredit gebracht und im Vorhinein demokratische Institutionen delegitimiert. Und ich muss es leider sagen, so war auch der Angriff der Union beim Thema Neuwahltermin auf die Bundeswahlleiterin. So ein Einbruch oder so ein Eingriff, der parteipolitisch dazu geführt hat, dass die demokratische Institution der Bundeswahlleiterin delegitimiert wurde. Wer so handelt, der bedient sich der Methode Trump und spielt genau denen in die Karten, die diese Demokratie schon lange in Misskredit bringen wollen. Und das ist unverantwortlich. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es passte zu Ihrem Abstimmungsverhalten in dieser Woche, liebe Unionsfraktion. Wo unsere Bundestagswahl in einigen Wochen allerdings sicher ist oder als sicher gilt, das ist bei der Übermittlung von Ergebnissen und der Ermittlung des finalen Wahlergebnisses. Auch das haben wir tatsächlich der Union zu verdanken, denn durch die von der Union verschlafene und verschleppte Digitalisierung ist dieser Schritt der Wahl, die Übermittlung der Ergebnisse, relativ sicher. Und die Diskussion um Flugtaxis im Bereich der Digitalisierung in der Vergangenheit, die schützt uns heute eben davor, vor der Manipulation von Wahlergebnissen. Herzlichen Dank, liebe Unionsfraktion. Doch es ist nicht nur die Beeinflussung der Wahl und der Wählerinnen und der Wähler. Es ist auch so, dass Gewählte selbst Ziel von Einflusskampagnen sind. Und in der AfD, da sehen wir das und da haben wir das schon dieses Jahr gesehen. Dort finden Staaten wie Russland und China Verbündete, die sich für Geld zu Mittätern bei Einflusskampagnen machen und machen lassen, wie beispielsweise die Fälle Bystrom und Kra zeigen. Und was ist der Hintergrund daran? Der Hintergrund ist doch klar, die AfD will ein schwaches Deutschland. Sie will, dass wir im Kampf gegen China, gegen Russland den Kürzeren ziehen, dass die EU in den nächsten Jahren schwächer wird, dass Deutschland schwächer wird und gegenüber Russland und China das Nachsehen hat. Denn dieses schwache Deutschland, das ist ja das Geschäft der AfD. Und deshalb verkaufen die Abgeordneten der AfD auch dieses Land und ihre eigenen Interessen an China und Russland und damit an unsere Feinde. Deshalb muss klar sein, ja, wir müssen uns vor Wahlbeeinflussung von außen schützen, aber es gilt eben auch, die Feinde in Deutschland selbst im Inneren im Auge zu behalten und zu bekämpfen. Das ist Aufgabe unserer Sicherheitsbehörden. Und gleichzeitig findet diese Beeinflussung nicht nur statt in der Zeitung, hier im Parlament oder dadurch, dass sich Abgeordnete kaufen lassen. Nein, sie findet eben auch im Netz statt. Und das haben wir in den USA gesehen. Musk unterstützte Trump und der Milliardär half dem anderen Milliardär. Und die Menschen, die in den USA Trump wählten, sie wählten ihn unter anderem wegen der hohen Preise, wegen der Inflation. Und was war das, was Trump am ersten Tag machte? Richtig, mit einem Dekret kürzte er die Unterstützung von ärmeren, älteren Menschen, kranken Menschen, damit sie sich günstige, bezahlbare Medikamente teurer leisten konnten. Er machte sie teurer. Und das bedeutet, libertäre Politik, wir sehen, wo sie hinführt. Sie führt dazu, dass die Menschen, die Trump unterstützt haben, weil sie günstigere Produkte wollten, jetzt teurere Produkte zahlen müssen. Und wenn wir das jetzt auf Deutschland übertragen, wenn wir sehen, dass sich Trump, dass sich Musk mit Weidel trifft, sie unterstützt, Weidel sagt, Mensch, ich bin ja auch libertär, dann, liebe Wählerinnen und Wähler, dann wissen wir, wohin die Wahl der AfD führen kann. Dieses Land wird zu einem schlechteren, es wird nicht zu einem besseren führen. Deshalb, liebe Wählerinnen und Wähler, Sie haben am 23. Februar die Wahl. Es liegt in Ihrer Hand, die Resilienz unserer Demokratie, die Resilienz Deutschlands gegen hybride Bedrohungen zu stärken. Deshalb gehen Sie am 23. Februar wählen, beteiligen sich an der Wahl und stärken Sie demokratische Parteien. Einen schönen Abend.
Vielen Dank, Herr Kollege Waldi. Herr Kollege, bevor ich Ihnen gleich das Wort erteile, will ich nur darauf hinweisen, bei aller Wertschätzung der freien Meinungsäußerung im Deutschen Bundestag sollten wir gerade bei der Debatte über Staaten, mit denen wir immer noch in Verbindung stehen, vorsichtig sein mit Begrifflichkeiten wie Feind. Es hat eine Bedeutung, Herr Waldi, wenn wir hier von diesem Podium aus erklären, China sei unser Feind, dann hätten wir einige Probleme, wenn wir das wirklich umsetzen wollen. Ich bitte nur darauf, bei aller Empathie, gerade was außenpolitische Dinge angeht, etwas vorsichtiger zu sein. Herr Kollege Hartz, Sie haben als Nächster das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Desinformation und Einflussnahme von außen auf Wahlen in Deutschland, das ist eine lange Geschichte, die beginnt mit der Unterstützung der SED bzw. der DDR für die kommunistischen Hochschulorganisationen. Das geht in das, wie wir wissen, historisch gesicherte Erkenntnis, dass in Deutschland auch mal ein Misstrauensvotum über einen Bundeskanzler, nämlich damals Brandt gegen Barzel, durch zwei gekaufte Stimmen möglicherweise maßgeblich entschieden wurde. Und wir haben auch heutzutage eine Situation in Deutschland, wo wir auf vielfältige Weise in dieser Richtung angegriffen sind. Ich glaube zum Beispiel, dass das große Misstrauen, was viele Menschen aus der Spätaussiedlergeneration, aus der ehemaligen Sowjetunion heute den deutschen Strukturen entgegen, den deutschen staatlichen Strukturen entgegenbringen, auch damit zu tun hat, dass ihre Fernsehgewohnheiten und ihre Sprachkompetenzen eben dazu führen, dass sie sich überwiegend aus Russia Today oder ähnlichen Quellen ernähren und dass sie eben nicht in der Lage sind oder nicht, das nicht für notwendig halten, sich aus deutschen, westlichen Quellen zu informieren. Und dann kommen sie eben zu ganz abstrusen Auffassungen über politische Dinge. Ich bin ja Elon Musk und der AfD dankbar, dass wir jetzt wissen, dass der Eigentümer von X die AfD offen unterstützt und dass, wenn man auf X politische Propaganda, parteipolitische Propaganda liest, man das immer durch diese Brille betrachten muss. Das ist offensichtlich und das ist ja in Deutschland auch gut, dass solche Dinge nicht unter der Decke bleiben. Wir haben einen weiteren massiven Einfluss durch TikTok. Ich glaube, dass das ein ausgesprochen gefährliches Medium ist, weil es so leichtgängig ist, gerade für sehr viele junge Menschen, eine riesige Anhängerschaft. In meinen Diskussionen wird quasi wöchentlich, das Büro wird quasi wöchentlich diskutiert, ob wir da einsteigen oder nicht. Ich bin bisher nicht dabei. Ich glaube, da müssen wir unseren Blick scharf hinwenden. Und wir müssen natürlich auch die Anstrengungen verstärken, die jungen Menschen mit der digitalen Bildung vertraut zu machen und ihnen Fähigkeiten an die Hand zu geben, auch im sozialen Netzen Wahres von Unwahrem zu unterscheiden. Und es gibt natürlich auch Einflussnahme von außen auf politische Prozesse in Deutschland, wo Tech-Milliardäre konkret mit Geld in Deutschland aktiv sind. Und da gibt es, finde ich, ein Beispiel. Dazu wird die CDU-CSU-Fraktion in den nächsten Tagen eine kleine Anfrage an die Bundesregierung richten. Denn es gibt eine Institution, das Dezernat Zukunft in München, deren Geschäftsführerin ist eine SPD-Bundestagskandidatin im Norden Münchens. Diese Frau ist gleichzeitig die Lebensgefährtin des Kanzleramtsministers Wolfgang Schmidt. Und viele Millionen von Moskowitsch, dem Mitgründer von Facebook, fließen in die Finanzierung dieser NGO, die interessanterweise als wesentlichen Gegenstand ihrer Arbeit hat, das Vertrauen Deutschlands in die Schuldenbremse im Grundgesetz zu untergraben und für eine Aufhebung der Schuldenbremse zu werben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich glaube, wenn wir jeder einzelne von uns wäre froh, wenn er eine solche Plattform für seinen Wahlkampf hätte. Und ich kann eigentlich die Bundestagsverwaltung nur auffordern, da mal genau hinzuschauen. Und die kleine Anfrage von uns wird hoffentlich beantwortet werden. Und dann wird auch klargestellt werden, welchen Zusammenhang es zwischen dem Hamburger Kandidaten Wolfgang Schmidt, der Münchner Kandidatin Sigl Klöckner gibt und welcher Zusammenhang da zu Moskowitsch und anderen in den USA bestehen, der viele Millionen aufwenden. Ich habe hiermit nicht gesagt, dass das alles unzulässig und illegal ist, aber ich finde, das gehört im Sinne von Transparenz und Wahrhaftigkeit an die Öffentlichkeit. Und dafür werden wir sorgen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Hart. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weise darauf hin, dass ich in circa spätestens 10 Minuten die Wahlurnen schließen lasse. Wer noch nicht seine Stimme abgegeben hat, sollte sich vielleicht auf den Weg machen. Das gilt für alle Beteiligten. Nächster Redner ist der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Tobias Lindner für die Bundesregierung.
Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Letzten Herbst stimmten die Menschen in der Republik Moldau über die EU-Anbindung ihres Landes ab und wählten ihre Präsidentin. Und danach konnten wir erfahren, dass Russland über 100 Millionen Dollar eingesetzt hat, um den Ausgang dieser Wahl zu beeinflussen, indem Stimmen gekauft wurden, indem mit Hilfe von Desinformation Ängste geschürt wurden. Und ein paar Wochen später blickten wir nach Rumänien. Das rumänische Verfassungsgericht hat inzwischen die Präsidentschaftswahlen annulliert. Und auch hier, und das legen Berichte der rumänischen Nachrichtendienste nahe, auch hier hat Russland mutmaßlich versucht, Einfluss auf diese Wahlen auszuüben. Und auch hier wieder, indem Desinformation gestreut wurde, indem sogenannte Influencer eingespannt wurden, indem die Debatte, die ohnehin polarisiert war, noch weiter künstlich polarisiert wurde. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Desinformation ist heutzutage ein Teil des russischen Werkzeugkastens hybrider Kriegsführung. Und auch unsere Wahlen, da dürfen wir uns nichts vormachen, sie stehen im Fadenkreuz. Letzte Woche gab es Berichte über ein Netzwerk an Homepages, die angelegt werden, um Kampagnen gegen Einzelne von uns, gegen einzelne Kandidierende und Politiker zu starten. Und auch unsere Analysten im Auswärtigen Amt beobachten ausländische Desinformationskampagnen, die darauf abzielen, die freie Meinungsäußerung in Deutschland vor der Bundestagswahl zu beeinflussen. Politikerinnen und Politiker werden verunglimpft, demokratische Prozesse diskreditiert, Ängste geschürt, die gesellschaftliche Spaltung bewusst verstärkt. Wir wissen, Russland, aber auch andere Akteure nutzen Desinformation, Meinungsmanipulation gezielt, um ihre geopolitischen Interessen durchzusetzen. Und dazu wird zielgerichtet Stimmung angeheizt. Das Ziel ist es, uns zu schwächen, unsere Demokratie zu schwächen, ja, auch unsere Unterstützung für einen dauerhaften und gerechten Frieden der Ukraine zu schwächen. Und dabei ist jede Methode recht, ob es gefakte Webseiten sind, Botnetzwerke, generierte falsche Videos auf Basis von künstlicher Intelligenz. Meine Damen und Herren, das Vertrauen in die Demokratie, in unsere demokratischen Institutionen, in den Willensbildungsprozess soll zerstört werden. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich mir den gestrigen Tag in Erinnerung rufe, dann machen wir es uns in diesem Haus manchmal sehr leicht. Wir machen es auch Russland sehr leicht. Und wenn ich die Debattenbeiträge von manchen Kolleginnen und Kollegen hier mir in Erinnerung rufe, dann braucht es eigentlich gar keine russischen Trollnetzwerke, um die Propaganda Putins hier in diesem Saal zu verbreiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber der Kampf gegen Meinungsmanipulation und Desinformation, der wird inzwischen auch selbst defamiert. Nichts anderes tun Sie auch hier mit Ihren Zwischenrufen. Und ich will Ihnen eines sagen, ich habe als Wissenschaftler gearbeitet. Man kann auch über Fakten trefflich streiten. Das ist im freien Land zulässig, zu sagen, ich glaube dieses eine Faktum nicht, ich habe ein anderes. Aber wer das für sich in Anspruch nimmt, wer das für sich in Anspruch nimmt, der muss auch bereit sein, sich einer Überprüfung gerade eben dieser Fakten zu stellen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung beinhaltet eben nicht das Recht auf freie Faktenwahl, die nicht überprüft werden kann. Das ist Unfug, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die Demokratie, sie lebt von einer freien und faktenbasierten Debatte. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber jeder muss sich eben auch dieser Debatte stellen. Und die Manipulation von Debatten, die gefährdet eben Meinungsfreiheit. Wenn man sich auf Fakten nicht mehr einigen kann, wenn man nicht mehr bereit ist, sich dieser Debatte zu stellen, wenn die Menschen am Ende des Tages alles für Lüge halten, dann stellen Sie sich ja auch die Frage, was überhaupt noch wahr sein kann. Und meine Damen und Herren, wenn wir diese Debatte nicht führen, sondern nur noch Geschrei üben, dann lassen wir die Menschen in unserem Land, die darum ringen, was die besten Antworten sind, dann lassen wir diese Menschen im Stich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb investieren wir als Bundesregierung so viel darin, Meinungsmanipulation nicht nur zu erkennen, sondern sie dann auch transparent zu machen, ein Schutzschild gegen diese Manipulation mit aufzubauen, damit nämlich die Meinungsfreiheit und die freie Meinungsäußerung in die Debatte in diesem Land gewährleistet und gestützt wird. Keiner von uns mag manipuliert werden. Und deshalb setzen wir uns mit unseren europäischen Partnern dafür ein, dass der Digital Services Act effektiv angewandt wird. Denn die großen Plattformen, sie sind ein zentraler Ort, darauf ist schon eingegangen worden, große soziale Plattformen sind heutzutage ein zentraler Ort der Meinungsbildung geworden. Daran ist überhaupt nichts Schlechtes. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Plattformen tragen nun mal, gerade auch weil sie Geld damit verdienen, eine immense Verantwortung. Und wir tragen eine Verantwortung, dass auch auf diesen Plattformen freie Meinungsäußerungen und eine faire Debatte möglich ist. Und genau deshalb haben wir in den vergangenen 3 Jahren die Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung zur Erkennung und zum Schutz von Meinungsmanipulation ausgebaut. Gemeinsam mit anderen Ressorts bauen wir im Bundesministerium des Innern und für Heimat eine zentrale Stelle zur Erkennung ausländischer Meinungsmanipulation auf. Wir haben im Auswärtigen Amt unsere Analysefähigkeiten zur Erkennung von Desinformation im Ausland ausgebaut. Und wir können dabei auf ein globales Netzwerk unserer Auslandsvertretungen zurückgreifen, die weltweit für uns Debatten beobachten. Und lassen Sie mich eines ganz deutlich sagen, gerade wenn hier vom rechten Rand ständig dazwischen geschrien wird. Es geht eben gerade nicht darum, irgendwie eine Wahrheitsbehörde oder ein Wahrheitsministerium zu errichten. Es geht darum, und davor mögen Sie hier Angst haben, genau diese Mechanismen transparent und öffentlich darzustellen, damit die Bürgerinnen und Bürger sich selbstständig im Wissen darum ihre Meinung frei bilden können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das tun wir gerade jetzt auch vor der Bundestagswahl, indem wir nämlich die Kosten für diejenigen erhöhen, die diese Versuche unternehmen, indem wir sanktionieren, indem wir die Urheber klar und deutlich benennen, wo wir die Fakten nachweisen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem geht es aber darum, unsere Zivilgesellschaft zu stärken. Denn Meinungsmanipulation richtet sich nicht nur irgendwie gegen staatliche Stellen. Sie richtet sich gegen Medienschaffende, gegen engagierte Bürgerinnen und Bürger, gegen Menschen, die für die Demokratie oder für die Rechte von Minderheiten eintreten und diejenigen, die nur polarisieren, spalten oder freien wollen, einem Dorn im Auge sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb Propaganda, die Manipulation von Informationen, Diffamierung, Hass und Hetze, das sind keine neuen Phänomene. Aber mit sozialen Netzwerken, mit künstlicher Intelligenz ist es viel leichter, schneller und auch billiger geworden, diese zu verbreiten. Und wir haben die Aufgabe, gemeinsam unsere Demokratie davor zu schützen, vor Einflussnahme von außen, aber auch von innen. Unsere Kontrahenten, die haben ein Interesse daran, das Vertrauen in unsere demokratischen Prozesse, das Vertrauen in die Integrität des Wahlprozesses zu untergraben. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben uns eine wehrhafte Demokratie mitgegeben. Arbeiten wir gemeinsam daran, dass wir in diesen Zeiten mit diesen technologischen Möglichkeiten wehrhaft bleiben, gerade auch mit Blick auf den 23. Februar. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, muss ich zunächst den Wahlgang schließen, Herr Kollege Funke-Kaiser. Ich frage letztmalig und auch nur noch für 30 Sekunden, ob jemand noch im Saal oder außerhalb des Saales, der seine Wahlentscheidung noch nicht getroffen hat. Oh, ich sehe Menschen laufen, das ist ja wunderschön. Ja, er muss ja erst noch wählen. Also wenn ich das jetzt schließe, dann darf er nicht mehr wählen. Ja, am Ende dieser Legislaturperiode kommt die Güte bei mir einfach durch. So. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit kann ich den Wahlgang schließen und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Ich komme zurück, Herr Kollege Funke-Kaiser, und erteile Ihnen nunmehr das Wort für die FDP-Fraktion.
Ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss geschützt werden, sie muss verteidigt werden und sie muss ständig erneuert werden. Doch heute steht unsere Demokratie vor einer doppelten Herausforderung. Denn während ausländische Akteure versuchen, die öffentliche Meinungsbildung in Deutschland zu beeinflussen, erleben wir gleichzeitig, und das sage ich mit großer Sorge, zunehmend auch Zensurfantasien hier in diesem Land und auch aus der demokratischen Mitte. Diese gefährliche Entwicklung, die zeigt sich insbesondere in den sozialen Medien, über die sich, das wurde schon angesprochen und das weiß jeder, Millionen Menschen in diesem Land informieren. Wenn eine Person unabhängig von ihrem Einkommen und von ihrem Vermögen öffentlich eine radikale deutsche Partei unterstützt, dann kritisiere auch ich seine Position. Sie bleibt aber erst einmal von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist gutes Recht. Kritisch wird es erst dann, wenn eine Person, der eine Plattform alleine gehört, zur Wahl einseitig einer Person aufruft. Und deswegen kann ich Ihnen auch sagen, dass auch aufgrund der europäischen Gesetzgebung das sicherlich auch untersucht werden wird. Genauso ist es kritisch, wenn Plattformbetreiber ihre Algorithmen missbrauchen, um politische Positionen zu bevorzugen, oder wenn, wie es bei beispielsweise TikTok der Fall ist, von der Kommission untersucht wird, der Empfehlungsalgorithmus von ausländischen Akteuren ausgenutzt wurde, um Wahlen zu beeinflussen. Im Vergleich zu anderen Bereichen in der Welt haben wir in Europa die Werkzeuge, um uns dagegen zu wehren. Der DSA, der Digital Service Act und die Verordnung auch der über Transparenz und Targeting politischer Werbung schaffen Klarheit darüber, wie Inhalte priorisiert werden, wer politische Inhalte schaltet und auch, wie sie finanziert werden. Diese Transparenzpflichten, die sind der Schlüssel, um verdeckte Manipulation des demokratischen Diskurses zu verhindern. Und diese Transparenz, die ist dringend nötig, denn die Bedrohung für die Bundestagswahl 2025, die sind real, das wissen wir. Russische Treufabriken arbeiten auf Hochtouren, Desinformationskampagnen werden gezielt gestreut und die Plattformen moderieren Inhalte oft nach eigenen, oft intransparenten Regeln. Das sehen wir bereits jetzt. Gezielte Falschinformationen über angeblichen Wahlbetrug werden massenhaft gestreut, Deepfakes von Politikern erscheinen und ausländische Staatsmedien vertreiben ihre Propaganda über soziale Netzwerke. Der Digital Service Act, der gibt uns Instrumente, diese Bedrohungen wirksam zu begegnen. Er schafft Transparenz über Moderationskriterien und Algorithmen der Plattform. Er macht sichtbar, wer politische Werbung schaltet und wie sie finanziert wird. Und es ermöglicht es, die gegenkoordinierte Desinformationskampagnen vorzugehen. Was wichtig ist, und das ist mir an dieser Stelle auch immer wichtig zu sagen, die Rechtsdurchsetzung, die muss am Ende aber immer nach rechtsstaatlichen Regeln durch den Staat erfolgen und nicht nach Gutdünken der Plattformbetreiber durch Private. Das und nur das kann der richtige Ansatz sein. Statt Zensur setzen wir auf Transparenz, statt Overblocking setzen wir auf rechtsstaatliche Verfahren und statt willkürlicher Content-Moderation auf klare, demokratisch legitimierte Regeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zudem, und das wurde auch schon thematisiert, das muss aber auch noch mal gehighlightet werden, neben den Regeln und Transparenzen brauchen wir auch eine informierte und mündige Gesellschaft. Es rollt mir regelmäßig die Zehennägel hoch, wenn ich sehe, dass Menschen unreflektiert irgendwelche Inhalte auf irgendwelchen sozialen Plattformen oder Messenger-Dienste weiterleiten, ohne sich die Herkunft dieser Memes oder der Bilder mal genauer anzuschauen. Medienkompetenz ist ein zentraler Baustein für eine wehrhafte Demokratie. Und deswegen muss Medienbildung auch endlich mehr in die Schulen, in die politische Bildung und auch in die gesellschaftliche Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Bundestagswahl, die wird zu einer Bewährungsprobe für unsere Demokratie. Mit dem DSA verhindern wir, dass Plattformen durch manipulierte Algorithmen bestimmte Positionen bevorzugen. Gleichzeitig schützen wir damit auch die Meinungsvielfalt. Denn gerade im Wahlkampf muss jede Position gleichberechtigt gehört werden können, auch wenn sie uns nicht gefällt. Geltendes Recht muss einfach mal durchgesetzt werden und die Meinungsfreiheit, die muss geschützt werden, und zwar sowohl vor prüden und überzogenen Community-Standards der Plattformen als auch vor Zensurfantasien mancher politischer Kräfte. Dafür steht die FDP, dafür kämpfen wir. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Funke-Kaiser. Nächste Rednerin ist die Kollegin Anke Domscheit-Berg für die Gruppe Die Linke.
Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen! In den USA spricht man schon von The Nerdreich und von Oligarchie, weil Tech-Bro-Milliardäre großer digitaler Konzerne mit ihrer Macht die Demokratie aushebeln und fremdenfeindliche Politik unterstützen. Elon Musk, einer von ihnen, ist mit 417 Milliarden Dollar der reichste Mensch der Welt. Das ist so viel Geld, dass hätte jemand vor der letzten Eiszeit damit angefangen, jeden einzelnen Tag 10.000 Dollar auszugeben, heute, 114.000 Jahre später, immer noch Kohle übrig hätte. So absurder Reichtum ist gefährlich. Denn er führte unter anderem dazu, dass Elon Musk denkt, er kann nicht nur Yachten und Raketen kaufen, sondern auch Demokratien und Gesetzeslosigkeit. Rechtsextreme Parteien unterstützt er, weil sie Kapitalismus pur mit wenig Steuern und Regulierung versprechen. So steht es ja auch im Wahlprogramm der AfD. Und als Profiteur der südafrikanischen Apartheid ist für ihn auch ihr Rassismus völlig okay. So wie es Elon Musk egal ist, was das für die Sicherheit von Menschen bedeutet, die irgendwie nach Migrationshintergrund aussehen, queer sind oder antifaschistisch. So war das gestern Union und FDP egal, als sie gemeinsam und geplant die Brandmauer einrissen, um mit der AfD gemeinsame Sache zu machen, einer laut tausender Beweise verfassungswidrigen Partei. Putin und Elons Trollarmeen haben nun noch leichteres Spiel, denn gestern wurde unsere Demokratie von innen beschädigt. Vor solcher illegitimer ausländischer Einflussnahme in Deutschland sind wir leider schlecht geschützt. Nicht nur wegen mangelnder Medienkompetenz, sondern auch, weil die für die Umsetzung des Digital Services Act zuständige Behörde Bundesnetzagentur nicht einmal ein Viertel der notwendigen Stellen bekam. Wirklich effektiv verhindert man eine Manipulation politischer Diskurse auf digitalen Plattformen, aber nur durch drei strukturelle Maßnahmen, nämlich erstens Tax the Rich, zweitens eine Einstufung digitaler Plattformen als Medien. In Medien wie dem Fernsehen ist zum Beispiel Wahlwerbung streng reguliert. Dennoch kann Elon auf seiner Plattform X, deren Algorithmen er ganz persönlich beeinflussen kann, in seinem Kanal mit 200 Millionen Followern, mit mehr Reichweite als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, eine Debatte mit Frau, er nennt sie Wiedel, ausstrahlen, die Spitzenkandidatin einer Partei mit faschistischem Führungspersonal und ungerührt Desinformation verbreiten. Drittens braucht es ein gemeinwohlorientiertes soziales Netz, offen, interoperabel, ohne Datenhandel und Manipulation, mit einer verlässlichen Finanzierung durch die Europäische Union, im Fediverse oder als Variante von Blue Sky, wie die Free Our Feeds-Initiative plant. Diese wichtige Infrastruktur der digitalen Gesellschaft muss Daseinsvorsorge sein und kein Instrument zur Bereicherung rücksichtsloser Milliardäre. Das ist nun wirklich meine letzte Rede, und deshalb erlaube ich mir noch einen Satz.
Einen Satz hier.
Ich hoffe, die WählerInnen werden vor und bei der Wahl gegen Rechtsextreme und ihre Steigbügelhalter auf die Barrikaden gehen und mit ihrem Kreuz dafür sorgen, dass es im nächsten Bundestag eine starke Linksfraktion mit verlässlich antifaschistischer Politik gibt. Vielen Dank. Ja.
Das war zwar keine persönliche Verabschiedung, aber gleichwohl. Nächster Redner ist der Kollege Marc Henrichmann für die CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zentrale politische Ereignisse wie eine Bundestagswahl sind natürlich Angriffsziel von Autokraten und Diktatoren in der Welt. Und gerade in einer kritischen politischen Phase mit Krieg in der Welt, Abstiegsängsten und auch der großen Migrationsbewegung sind die Menschen anfällig in diesem Land. Verzweiflung und Unsicherheit ist eben ein Angriffspunkt für psychologische Kriegsführung. Und wir sehen eben auch das wachsende Aufkommen an Falschinfos und Verschwörungstheorien. Und insofern ist die Debatte ja gut, vor der Bundestagswahl mal zu sensibilisieren. Mir fehlt es fast ein bisschen, darauf hinzuweisen, in welchem Ausmaß Botnetzwerke, bezahlte Werbespots und Negativkommentare unter Posts im Internet oder sonst wo auch die Gesellschaft mürbe machen. Diejenigen, die sich in der Gesellschaft engagieren, lesen in Hülle und Fülle Nachrichten von Bots. Das macht eine Gesellschaft kaputt, und wir müssen alles tun, um auch die Verantwortlichen zu benennen und auf diese Gefährdung hinzuweisen. Und die Verharmlosung von Ländern, von Systemen wie in Russland, wie in China, die macht mir Sorge, insbesondere auch das Verteufeln und das Verächtlichmachen von Demokratien in der ganzen Welt. Wie weit das schon gekommen ist, haben wir in Rumänien gesehen. Das oberste Gericht hat dort die Präsidentenwahl annulliert, weil die Dienste sehr deutliche Hinweise hatten, dass das Land, dass die Wahl Ziel eines hybriden russischen Angriffs war, der zufälligerweise Rechtsextreme und der zufälligerweise russlandtreue Kandidat
hat die Wahl mit bezahlten TikTok-Werbungen, mit bezahlten Konten, mit Empfehlungsalgorithmen gewonnen, dass das Gericht sagt, so kann es nicht bleiben. Und immer wieder Russland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat schon seit 2020 auf die Verbreitung prorussischer und antiwestlicher Narrative hingewiesen, verweist auf den Informationskrieg. Und was tun wir, um Resilienz zu erzeugen? Ich glaube, zuerst allemal müssen wir darauf hinweisen, wo die Bedrohung sitzt. Und sie ist gar nicht diffus. Sie sitzt auch hier in diesem Haus. Ich will nur auf ein paar Beispiele hinweisen. Der Fall Büstron, ich würde sagen, ein Einzelfall, nicht erwiesen. Rein zufällig im Februar Treffen mit dem Kopf des russischen Propagandaportals Voice of Europe. Die Nummer 2 der damals Europaliste der AfD. Vorwurf der Dienste, Geld für prorussische Interviews mitten im Parlament. Aber nicht erwiesen. Nehmen wir doch den Namen, der noch mehr Berühmtheit erlangt hat, Maximilian Krah. Ende letzten Jahres. Der Mitarbeiter, ein offenkundiger chinesischer Spion, Mitarbeiter des chinesischen Nachrichtendienstes, der versammelten europäischen Rechtspopulisten-Fraktion wurde es so wund und verrückt, dass sogar Frau Le Pen gesagt hat, wir wollen mit diesem Mann nichts mehr zu tun haben. Sie haben ihn aus der Fraktion der Rechtspopulisten rausgeschmissen. Und Sie kriegen die Lage nicht in den Griff. Und das ist ja einigermaßen bedrohlich. Der gute Mann kandidiert jetzt als Direktkandidat in Sachsen. Sie wollten ihn loswerden. Er kommt wieder durch die Hintertür rein. Sie haben Ihren Laden nicht mal im Griff. Und dadurch ist auch die Bundestagswahl durch Desinformation und durch Populisten und Extremisten bedroht. Und es wird ja immer,
liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte.
Es wird ja immer verrückter. Ja, es werden noch MDLs und MDBs ihrer Fraktion nach Russland gekarrt, mit Einflussagenten Russlands so die internationalen Dienste in Kontakt gebracht. Und all das soll ein Zufall sein. Das Fazit muss doch für uns alle Demokraten klar sein. Wir müssen diese Angriffe jederzeit klar benennen. Da muss auch insgesamt, glaube ich, die Bundesregierung wie bei der Cyberbedrohung mehr tun und darauf hinweisen, weil, glaube ich, viele in diesem Land noch gar nicht wissen, wie perfide und wie vielschichtig die Bedrohungslagen sind. Wir brauchen Aufklärungskampagnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und warum sind die Polen, warum sind die Finnen und viele andere deutlich resistenter? Weil sie die Bedrohung publik machen, weil sie attribuieren, dass Putin, dass China hinter diesen Bedrohungen hängen. Auch das müssen wir tun. Und insgesamt müssen wir als Demokraten zusammenhalten. Das heißt auch Ja zu den Bündnissen wie NATO, Ja zu der EU, Ja zur transatlantischen Partnerschaft. Und da sage ich Ihnen auch mit Blick auf das parlamentarische Kontrollgremium. Sie jammern ja immer, dass Sie da keinen Platz kriegen bei der Kontrollstelle der Dienste. Aber ich habe keine Lust, dass die deutschen sicherheitssensiblen Informationen exklusiv auf dem Tisch von Putin oder in China landen. Das können wir nicht zulassen. Und deswegen ist es patriotisch, unsere Freiheit mit allen möglichen Mitteln gegen diejenigen zu verteidigen, die sie zerstören oder verraten wollen. An den Rändern sitzen die Bedrohungen, sitzen die Feinde der Demokratie. Und wir werden sie auch über die Bundestagswahl entschieden bekämpfen. Vielen Dank.
Nächste Rednerin ist Kollegin Amira Mohamed Ali für die Gruppe BSW.
Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ja, es gibt Kräfte, die von außen auf die Bundestagswahl Einfluss nehmen wollen. Ganz vorne dabei Elon Musk, der reichste Mann der Welt und oberster Wahlkampfhelfer von Donald Trump. Er macht gerade massiv Wahlkampf für die AfD. Und das hat einen Grund. Denn die AfD macht genau die Politik, die Musk und Trump gefällt. Die AfD will 90 Milliarden Euro Steuergeschenke machen für die reichsten 10%, für die Multimillionäre und Milliardäre in unserem Land, und das auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung. Und Stichwort arbeitende Bevölkerung: mit Arbeitnehmerrechten hat die AfD genauso wenig am Hut wie Elon Musk, der seine Mitarbeiter bei Tesla gerne ausspionieren lässt. Und die AfD steht für immer mehr Aufrüstung. 5% und mehr des Bruttoinlandsproduktes will Alice Weidel für Rüstung ausgeben, weil America First Donald Trump es so will. 5% unseres BIP, das sind über 200 Milliarden Euro. Für dieses Geld könnte man 400 neue Krankenhäuser bauen und ausstatten und zusätzlich noch alle Schulen in Deutschland sanieren. Die AfD will aber lieber Rüstungskonzerne immer reicher machen. Unverantwortlich ist das. Aber da sind Sie nicht die Einzigen. Wir haben hier eine ganz große Aufrüstungskoalition im Haus. Denn SPD, Grüne, FDP und Union, sie alle wollen zur Freude Donald Trumps Milliarden und Abermilliarden mehr für Rüstung ausgeben, anstatt sich endlich um die drängenden Probleme in unserem Land zu kümmern. Darum, dass das Leben bezahlbar ist, dass unsere Industrie nicht kaputt geht und unsere Infrastruktur nicht immer weiter zerfällt. Ja. Wir müssen unser Land schützen vor politischer Einflussnahme, von Tech-Milliardären, von russischen Cyberangriffen und vor allen anderen, die nicht das Wohl unseres Landes, sondern ihre eigenen Interessen im Blick haben. Aber es fängt damit an, dass in diesem Parlament endlich Politik im Interesse unserer Bevölkerung gemacht wird. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kollegin Mohamed Ali. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich höre mir die ganze Zeit schon diese wunderbaren Beiträge an und will darauf hinweisen, wir haben ein Thema zur Aktuellen Stunde. Es macht relativ wenig Sinn, dass wir uns jetzt wechselseitig unsere Wahlprogramme um die Ohren hauen und sie für gut oder schlecht befinden. Ich will nur darauf hinweisen, das ermüdet auch die Menschen da draußen, für die wir die ganze Veranstaltung ja auch veranstalten. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Jens Zimmermann, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebes Präsidium, ich will Ihre Hinweise gerne aufnehmen. Und damit es ein bisschen munter wird, das wollte ich hier nämlich nicht so stehen lassen für die SPD-Fraktion. Herr Kollege Hart, Sie haben vorhin hier eine Kandidatin der SPD für die Bundestagswahl in Verbindung zu Regierungsmitgliedern gebracht. Erstens will ich feststellen, es spielt überhaupt keine Rolle und es darf keine Rolle spielen, wer hier wessen Lebensgefährtin ist und für den Deutschen Bundestag kandidiert. Ja, es mag Ihnen schwerfallen. Und zweitens finde ich das unterste Schublade. Ich muss es wirklich sagen, unterste Schublade. Sie stellen sich hier hin, suggerieren Dinge, die niemand nachprüfen kann. Die stellen Sie einfach hier in den Raum. Ich muss sagen, was interessant wäre aus meiner Sicht, und das wäre auch für die Bürgerinnen und Bürger hier draußen interessant, wenn Ihr Spitzenkandidat, Herr Merz, mal seine Finanzen offenlegen würde, wenn er mal seine potenziellen Interessenskonflikte offenlegen würde, welche Aktien, welche Mehrheiten hat er denn? Das wäre für die Menschen interessant, weil das will er ja aus irgendwelchen Gründen nicht tun. Der Bundeskanzler hat es getan. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber die Einflussnahme auf diese Wahlen durch ausländische Akteure, die wird natürlich vor allem durch drei Unternehmen immer wieder ins Spiel gebracht: Facebook, Instagram, TikTok und X. Und wir wollten im Deutschen Bundestag im Digitalausschuss gestern mit diesen Unternehmen sprechen. Wir wollten nämlich genau über die Dinge sprechen, die wir jetzt in dieser Aktuellen Stunde thematisieren. Und ich muss sagen, ich bin doch ziemlich erschüttert, dass alle drei Unternehmen es nicht geschafft haben, Vertreterinnen und Vertreter dem Deutschen Bundestag zur Verfügung zu stellen. Es wurde uns mitgeteilt, die hätten gerade alle so viel zu tun, weil Bundestagswahl ist. Das ist eine Missachtung des Parlaments, liebe Kolleginnen und Kollegen, das können wir uns nicht bieten lassen. Und wenn wir uns die ausländische Einflussnahme anschauen, ja, das ist eben schon gesagt worden, das ist teilweise unerträglich, was man von einem Elon Musk sich anhören muss, aber auch für ihn gilt das Recht auf freie Meinungsäußerung, und das verteidigen wir. Was aber nicht gilt, ist, wenn man sich für 46 Milliarden Dollar ein soziales Netzwerk kauft und am Ende an den Algorithmen rumdreht, dass jeder die Tweets von Herrn Musk sehen muss. Ich glaube, viele, die von uns beruflich immer noch auf dieser Plattform sein müssen, stellen fest, obwohl wir ihm nicht folgen, obwohl uns seine Inhalte nicht interessieren, kriegen wir sie von morgens bis abends dennoch angezeigt. Und das zeigt doch ganz deutlich, hier wird manipuliert, hier wird eine Reichweite künstlich erzeugt. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eben diese illegale Einflussnahme auch auf unsere Bundestagswahl. Aber Ich will auch andere Plattformen nicht zu leicht davonkommen lassen. Wenn wir uns anschauen, was auf TikTok passiert, auf TikTok dieser chinesischen Plattform, auch wenn viele von Ihnen mit Sicherheit von den Lobbyisten von TikTok besucht wurden, dafür hatten die komischerweise Zeit, dann erzählen die Ihnen immer das Gleiche. Nein, nein. Wir haben mit China nichts zu tun. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir wurde ein 50-seitiges Dokument zugespielt, was die Lobbyisten bei TikTok, glaube ich, auswendig lernen müssen, wenn die da anfangen. Und der erste Punkt, der da draufsteht, heißt, spielen Sie die Verbindung zu China runter. Ich stelle mir die Frage, warum müssen Lobbyisten sowas auswendig lernen bei TikTok, wenn die uns dann immer erzählen, nein, nein, ist alles gar nicht so, wir sitzen ja in Singapur. Das macht mich bösgläubig an dieser Stelle. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier genau hinschauen, welche Einflussnahme stattfindet. Eine Handvoll Milliardäre hat plötzlich unglaublichen Einfluss. Und es kommt einem vor, als würden wir uns in einer Dystopie befinden. Wir sehen diese Milliardäre, die Einfluss nehmen auf unsere Wahlen. Wir sehen, wie hier im Hohen Hause plötzlich Gewissheiten ins Rutschen kommen. Und wenn dann am nächsten Tag der ungarische Ministerpräsident Herr Orbán in Richtung der Union twittert, Welcome to the Club, dann denke ich mir, wir sind hier irgendwie im falschen Film, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich für die SPD aber eins klarstellen. Wir stehen für Ordnung, für Recht und für Menschlichkeit. Auf uns ist Verlass, und wir werden unsere Verfassung und die Meinungsfreiheit und unsere demokratischen Werte schützen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Zimmermann. Die nächste und letzte Rednerin dieser Debatte in dieser Aktuellen Stunde ist die Kollegin Renate Kühn, das Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will mal beginnen mit einer Reaktion auf Kollegen hier. Einmal Konstantin Kuhle. Der hat nämlich einen Unterschied gerade gemacht und gesagt, es ist, hast was ausgeführt zum Thema Kartellrecht und so, sicherlich auch richtig, weil man muss alle Instrumente nutzen. Aber dann kam der Satz, es ist schon Unterschied, ob es, wenn es dann aus einem Land kommt, in dem es Meinungsfreiheit gibt. Und da sage ich mir mal, für mich nicht. Warum? Weil mir jetzt mal egal ist, wo es herkommt. Die Manipulation, die Einflussnahme auf unsere Wahlen. Mir ist dann egal, ob es aus dem, vom Roten Platz kommt, vom Weißen Haus oder vom sogenannten Platz des himmlischen Friedens. Wenn Sie Trolle und Agenten schicken, wenn Präsidenten und ihr Umfeld bei uns beeinflussen will und Social-Media-Plattformen Werbung machen, aber nicht kennzeichnen, dann sage ich, nichts davon ist akzeptabel als Einfluss auf unsere demokratischen Prozesse und freien Wahlen. Bei Herrn Henrichmann füge ich nur an, ich gute Rede, gut über den Einfluss und was bei der AfD los ist geredet, dann verstehe ich aber nicht, warum Sie so zurückhaltend bei der AfD-Debatte vorhin waren. Weil Sie haben eigentlich eine schöne Begründung dafür gegeben, dass man mindestens einen Gutachtenauftrag rausgeben muss oder auch dem anderen Antrag zustimmen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden über Desinformation. Das ist was Schärferes als Fake News oder so. Das ist nämlich wirklich mit Absicht gemachter Einfluss. Eine Desinformation und Desinformationskampagne setzen nicht nur hier oder da mal eine Information in einem Falschzitat, sondern die haben wirklich das Ziel der Zerstörung demokratischer Prozesse, der Zersetzung. Das Ziel ist, man soll nicht mehr glauben an unsere demokratischen Strukturen. Man soll gegenüber allen demokratischen Institutionen Zweifel haben. Und das geht, da ist eine Menge los. Im Augenblick, ich glaube, Russland hat vielleicht mindestens 6.000 Leute. China gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Richtung 1 Million, die im Ausland Einfluss nehmen, meine Damen und Herren. Das ist nicht trivial. Und das andere, viele Kollegen, Kolleginnen haben es ja schon gesagt, sind die digitalen Plattformen, ob der Musk, Zuckerberg oder wie immer heißen, die das EU-Recht nicht einhalten und die eben auch ganz massiv einschreiten. Wir haben, wenn ich das mal bei Russland betrachte, das wissen wir ja schon lange Jahre, das ist nicht trivial, die haben wirklich Wirkung. Aus Russland, von russischen Oligarchen, wurde Boris Johnson der Wahlkampf für London bezahlt. Die Tories haben danach Geld bekommen. Der ganze Brexit ist finanziert worden von Hedgefonds, rechtsextremen Hedgefondsmanagern aus den USA und russischen Trollfabriken und russischen Oligarchen, meine Damen und Herren. Deren Interesse ist, dass es kein demokratisches Europa gibt, ja, das bestimmte Prozesse hat, das wirklich Meinungsfreiheit ist. Deshalb wollen sie destabilisieren. Und das ist doch unsere Sorge. Warum gerade Deutschland? Ein Kollege, ich weiß gar nicht mal, wer es vorhin war, hat gesagt, na, Deutschland ist doch vielleicht besonders naiv und gutgläubig oder wehrt sich zu wenig. Hä? Hast du gesagt, genau. Ja, siehst du, du hast einige. Siehst du, ich habe zugehört. So, also da geht es darum, dass Deutschland vielleicht noch zu naiv ist in all solchen Dingen, noch nicht hinreichend aufgestellt ist an der Stelle. Und genau das müssen wir ändern. Russland hat zum Beispiel natürlich ein Interesse, müssen immer ein Interesse haben, zwei Staaten, die in Europa, in der EU eine große Verantwortung haben, auch Prozesse zusammenzuführen, eine große Volkswirtschaft, die zu destabilisieren. Das ist Interesse auch der Parteien, die hier in gewisser Weise das Sprachrohr Russlands sind. Sie sitzen da und da, meine Damen und Herren. Pro-europäische Koalitionen werden nicht gewollt. Und wir sehen, dass Russland an vielen anderen Stellen auch entsprechend Einfluss nimmt. Sie wollen nicht, da war der gestrige Tag auch ein Problem, sie wollen nicht, dass Koalitionen von demokratischen Parteien zahlenmäßig möglich sind. Sie wollen keine freien Wahlen, meine Damen und Herren. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir in diesem Haus Zeitenwende anders verstehen als bisher. Zeitenwende ist viel mehr als 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Noch viel mehr, weil hybride Kriege heißt, dass man gegen Cyberangriffe gewappnet sein muss, dass man sich verteidigen muss und aufstehen muss, wenn Meinungsbildung manipuliert ist. Ob in Landtags-, in Kommunal-, in Bundestagswahlen, meine Damen und Herren. Wir müssen uns schützen. Und ich sage, wir haben dazu noch nicht genug getan. Wir haben dazu noch nicht genug getan, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland als erster Mitgliedstaat der EU das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir haben den Digital Services Act durchgesetzt, das also, wo der Aufbau und Umbau so jetzt langsam losläuft. Aber was wir brauchen, ist Stellen zur Erkennung. Wir brauchen Aufsichtsbehörden, wir brauchen bessere Strafverfolgung, meine Damen und Herren. Wir müssen mehr machen gegen unlauteren Wettbewerb. Und ich sage Ihnen, alles, was die Bundesregierung bisher eingerichtet hat, reicht mir nicht. Ich frage mich, warum das Innenministerium nicht bisher vorgelegt hat, wirklich eine Kampagne gegen Desinformation. Genau das brauchen wir, und das erfordert die Zeitenwende.
Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache, beziehungsweise ich beende die Aktuelle Stunde. Ich rufe auf die Zusatzpunkte 14 bis 15, Beratung von Vorlagen zur Verbesserung der